Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Stell dir vor, du hast hier eine Sammlung von Auszügen vor dir. Fragmente einer Geschichte namens Mehmet Özgür İnsan von M. Mehmet Ünver. Das ist kein trockenes Sachbuch, muss man sagen, sondern eher ein Fantasy-Roman.
Ja, genau.
Der taucht tief ein in Mythologie, Philosophie und auch, ja, Gesellschaftskritik.
Mhm.
Diese Texte, die entführen uns in eine Welt, die stark an das alte Mesopotamien erinnert, voller Götter, geheimnisvoller Rituale und dieser immerwährenden Frage nach Freiheit. Was wollen wir heute gemeinsam tun? Wir versuchen, so die Essenz dieser Geschichte zu greifen.
Mhm.
Wir begleiten den Protagonisten Mehmet von seiner Kindheit in einem kleinen Dorf bis zu seiner, ja, Auseinandersetzung mit Macht, Glauben und Sklaverei in den großen, komplexen Städten Uruk und Eridu. Packen wir das mal gemeinsam an?
Absolut. Und dabei schauen wir genauer hin. Wie verändert sich Mehmets Verständnis von Freiheit? Er fängt ja sehr jung an, Dinge zu hinterfragen, gesellschaftliche Normen, göttliche Autorität. Und seine Suche nach einer gefangenen Göttin nimmt einige wirklich überraschende Wendungen.
Stimmt.
Das ist eine Reise, die auch uns vielleicht zum Nachdenken bringt. Was heißt Freiheit für uns eigentlich? Und wie prägen uns die Systeme damals wie heute, in denen wir uns bewegen?
Es fängt ja gleich unglaublich dramatisch an. Der junge Mehmet, vielleicht 7 Jahre alt, wird von einer Schlange gebissen. Ein lebensbedrohlicher Moment.
Ja.
Seine Mutter Tara, in völliger Verzweiflung, schwört der Dorfgottheit Ninhursag, ihr den Jungen zu weihen, falls er überlebt.
Mhm.
Und hier tritt die alte Priesterin Rama auf den Plan. Sie rettet Mehmet durch ein Ritual im Tempel und nimmt ihn dann quasi unter ihre Fittiche.
Ja, genau. Und dieser Moment besiegelt Mehmets Schicksal, zumindest vorerst. Er wächst danach im Tempel auf, lernt von Ram die Gebete, die Rituale, die ganze Struktur dieses Lebens. Aber die Quellen machen deutlich, er ist von Anfang an zerrissen.
Ja.
Ram weiht ihn zwar in die Geheimnisse ein, lehrt ihn sogar das Spiel auf der Büyüle Dil. Das ist so eine Art Flöte, deren Klang betörend wirken soll. Aber Mehmet sehnt sich nach draußen.
Hm.
Nach der Freiheit zu jagen, mit anderen Kindern zu toben, die Natur zu erleben, die er nur von Ferne sieht. Diese Spannung ist sofort da.
Seine Mutter Tara sticht in den Beschreibungen wirklich heraus, finde ich. Eine starke, unabhängige Frau, eine Jägerin, die sogar ein Wildpferd zähmt, das sie dann Tar nennt.
Ja, beeindruckend.
Man erfährt, dass sie schon ihren Mann Saad durch einen Wildschweinangriff und 2 Kinder durch Krankheit verloren hat.
Oh.
Das macht ihre Bindung zum Mehmet natürlich noch intensiver. Obwohl es ihr das Herz bricht, akzeptiert sie sein Schicksal im Tempel. Ihr späterer Tod ist dann auch wieder so tragisch. Sie ertrinkt im eiskalten Fluss beim Versuch, ein anderes Kind zu retten. Das muss Mehmet unendlich getroffen haben.
Sicherlich. Und dieser frühe Verlust verstärkt vielleicht noch Mehmets Drang, die Regeln zu hinterfragen. Er wächst in diesem scheinbar sicheren, aber doch begrenzten Raum des Tempels auf und entwickelt schon früh fast philosophische Gedanken.
Ja, dieser Satz.
Dieser Satz von ihm, Unwissenheit ist Freiheit. Bilmemek özgülüktür, ist doch bemerkenswert für einen Jungen, oder?
Absolut.
Er legt sich immer wieder mit Rahmen an, weil er raus will, die Welt sehen. Dieser Konflikt zwischen der ihm zugedachten Pflicht und seinem inneren Ruf nach Freiheit, das ist der Kern seines frühen Lebens.
Und dann wird es richtig mystisch. Mehmet hat eine Vision, vielleicht einen Traum. Die Quellen lassen das etwas offen.
Mhm.
Ninhursag selbst, also die Göttin, der er geweiht ist, erscheint ihm und gibt ihm einen Auftrag. Er soll die Göttin Inanna retten.
Die Göttin Inanna.
Genau. Die wird angeblich vom mächtigen Gott Enki in der Stadt Eridu gefangen gehalten. Ram, die alte Priesterin, bleibt skeptisch. Verständlich, sie sieht vielleicht nur einen fiebrigen Traum. Aber für Mehmet ist das real. Das ist der Funke, der seine eigentliche Reise zündet.
Ja, aber die Realität holt ihn brutal ein, bevor diese Reise überhaupt beginnen kann. Sein Dorf Arge wird überfallen.
Ja, schlimm.
Soldaten, die Texte deuten an, sie könnten aus Uruk kommen oder sogar im Auftrag Enkis handeln, metzeln viele nieder, darunter auch Ram.
Oh nein!
Mehmet und die anderen Überlebenden werden gefangen genommen. Stell dir diesen Schock vor. Von einer göttlichen Mission direkt in die Ketten der Sklaverei. Sie werden nach Uruk verschleppt. Alles, was er kannte, ist ausgelöscht.
Puh, Uruk muss für ihn wie eine andere Welt gewesen sein. Nicht mehr das kleine, naturverbundene Dorf, sondern eine riesige, befestigte Metropole. voller Menschen, voller Regeln.
Genau. Hier herrschen Hierarchien, eine Wirtschaft, die auf Silber basiert, Sklaverei ist allgegenwärtig. Und es gibt andere Götter, wie Tammuz, den Hirtengott. Aber die eigentliche Macht, so wird schnell klar, liegt bei den Priestern. Allen voran ein Mann namens Kotar, der Oberpriester, der sehr einflussreich und wohl auch skrupellos ist.
Mhm.
Matt wird auf dem Sklavenmarkt verkauft, eine entwürdigende Erfahrung, und landet im Haushalt einer Adligen namens Sunak. Das klingt erstmal furchtbar, aber paradoxerweise wird dieser Haushalt zu einem Ort des Lernens für Maliduk. Er trifft dort Danil, einen anderen Sklaven, der aber sehr gebildet ist und zu seinem Freund und Mentor wird.
Ah, okay.
Das ist ein wichtiger Wendepunkt. Danil öffnet Maliduk die Augen für die Komplexität Uruks. Er lehrt ihn die Kaltschrift, was ihm Zugang zu Wissen verschafft. Er unterrichtet ihn im Schwertkampf, was Überleben bedeutet. Und er erklärt ihm die Machtspiele, die Rivalität zwischen dem Gott Enki aus Eridu und dem lokalen Gott Tammuz und wie Krotosh Shottar diese Spannungen für seine eigenen Ziele nutzt.
Verstehe.
Ganz zentral sind auch die Mees. Das sind göttliche Gesetze oder Prinzipien, die das Leben bis ins Kleinste regeln.
Okay, die Mees.
Hier erlebt Maat Freiheit und Unfreiheit auf ganz neuen Ebenen. Nicht mehr nur die physische Fessel der Sklaverei, sondern auch die mentalen Ketten. Gesellschaftlicher Zwang, starre Glaubenssätze, undurchsichtige politische Manöver. Eine Lektion darin, wie vielfältig Unterdrückung sein kann.
Und Danil entwickelt dann diese fast schon kühne Idee, oder vielleicht ist es auch Kalkül. Er sieht in Maat einen prophezeiten Retter.
Aha.
Jemanden, der dazu bestimmt ist, den Priesterfürsten Kotar zu stürzen. Ob er das wirklich glaubt oder ob es Teil eines größeren Plans ist, bleibt erstmal unklar. Maat selbst hat ja immer noch seine ursprüngliche Mission im Hinterkopf, Inanna zu retten. Aber er nimmt diese neue Rolle des Retters zögerlich an. Vielleicht sieht er darin eine Chance, seinem eigenen Ziel näher zu kommen.
Könnte sein.
Es beginnt, sich ein hochgefährlicher Plan zu formen.
Und jetzt wird die Intrige richtig dicht. Danil nutzt seine Position und fädelt einen Deal mit ihrer gemeinsamen Herrin Sunak ein. Später stellt sich heraus, und das ist wieder so eine überraschende Wendung in den Texten, dass Danil Sunaks Halbbruder ist.
Was? Echt jetzt?
Ja. Sunak hat ihre eigenen ehrgeizigen Pläne. Sie will Kutata ebenfalls loswerden, aber um selbst den Gott Tammuz heiraten zu können und so zur mächtigsten Frau in Uruk aufzusteigen.
Okay, das ist komplex.
Der Pakt ist also. Maat tötet Kutata. Als Gegenleistung arrangiert Sunak Maats offizielle Freilassung. Und die Ironie ist wirklich bemerkenswert. Diese Freilassung geschieht durch eine öffentliche Zeremonie, bei der ausgerechnet Kutata, sein zukünftiges Opfer, Maat das Brandzeichen der Freiheit auf die Schulter drückt.
Das ist ja perfide. Kaum ist dieses Brandmal gesetzt, ein Symbol der Freiheit, das aber durch Täuschung erlangt wurde, nutzt Maat die erste Gelegenheit zur Flucht.
Mhm.
Das war ja Teil des Deals, aber wohl nicht ganz so, wie Sunak es sich dachte. Ihm helfen dabei zwei alte Bekannte aus seinem Heimatdorf, Sherba und Makrut, die ebenfalls als Sklaven in Uruk gelandet waren.
Die tauchen wieder auf.
Genau. Sie schaffen es, Silber zu stehlen und, was für Maat sicher emotional wichtig war, Tar, das Pferd seiner Mutter, das auch in Sunaks Besitz gelangt war.
Wo ist das Pferd?
Mit Pferd und Silber machen sie sich auf den gefährlichen Weg. Ihr Ziel? Eridu, die Stadt Enkis, wo Inanna gefangen sein soll.
Ihre Flucht ist aber alles andere als einfach. Sie werden überfallen, gefangen genommen. Man denkt erst von gewöhnlichen Räubern.
Ja.
Aber hier kommt wieder eine Wendung. Diese Gruppe entpuppt sich als Anhänger von Ninshubur.
Ninshubur? Wer war das nochmal?
Und Ninshubur ist die treue Dienerin, die engste Vertraute der Göttin Inanna, die sie ja befreien wollen.
Ach, richtig. Wow.
Plötzlich sind aus Feinden Verbündete geworden.
Das ist der Moment, wo sich für Maat und für uns als Leser der Quellen einige Puzzleteile zusammensetzen. Ninshubur, beschrieben als eine weise, ältere Frau, klärt Maat über die Hintergründe auf. Sie bestätigt, dass Danil Sunaks Halbbruder ist und enthüllt Sunaks rücksichtslose Machtgier.
Aha.
Und wir treffen hier auf Pogatiert, Ninshubus Tochter. Und die ist niemand anderes als jene Adlige aus Uruk, von der Danil Maat schon erzählt hatte. Diejenige, die ihren Sklavengeliebten freikaufte.
Ah, diese Geschichte. Eine interessante Verbindung, stimmt.
Ja, Ninshubur und ihre Leute arbeiten seit 15 Jahren im Verborgenen daran, Inanna zu befreien. Sie haben sogar einen geheimen Tunnel gegraben, der unter dem Tempel von Eridu bis zum mythischen Abzu führen soll. Inannas Gefängnis.
15 Jahre. Für Matt ist das natürlich die Bestätigung seiner Mission, auch wenn der ursprüngliche Auftraggeber Ninhosaag jetzt vielleicht in einem anderen Licht erscheint.
Genau.
Er schließt sich Ninshuburs Gruppe ohne Zögern an. Ihre Ziele sind nun identisch. Gemeinsam mit Pugamita, die auch eine fähige Kriegerin zu sein scheint, und einigen ihrer Leute macht er sich auf das letzte, gefährlichste Stück des Weges nach Eridu.
Mhm.
Die Befreiung Inannas scheint plötzlich zum Greifen nah. Die Hoffnung ist wieder da, nach all den Rückschlägen.
Und dann kommt der Abstieg. Matt betritt die Machetzin, die unterirdischen Gänge und Ebenen unter dem großen Tempel von Eridu. Die Beschreibungen in den Quellen sind düster. Ein Labyrinth, dunkel, gefährlich, voller Schlangen.
Oh ja, die Schlangen.
Was ihn sicher an seinen Kindheitsunfall erinnert hat, Spinnen, einsturzgefährdete Passagen. Es ist buchstäblich ein Abstieg in die Unterwelt. Aber vielleicht auch ein Abstieg in die Tiefen des Glaubens und der Täuschung.
Ja.
Aber sein Schwur, seine Vision treibt ihn weiter. Man spürt seine Entschlossenheit.
Schließlich, nach all den Strapazen, erreicht er das Ziel. Das Abzu. Enkis legendärer Palast, tief unter der Erde. Oft als Unterwasser- oder Wasserpalast beschrieben. Ein mythischer Ort.
Und?
Und dort steht der Enki gegenüber. Die große Konfrontation. Aber statt eines Kampfes oder einer einfachen Übergabe Inannas, enthüllt Enki ihm eine erschütternde Wahrheit.
Nämlich?
Die ganze Suche, der Auftrag von Ninhosaag, alles nur eine Falle. Eine raffinierte Manipulation. Von langer Hand geplant.
Nein.
Denn...
Oh Mann.
Mart wurde demnach von der Göttin selbst getäuscht, die er doch verehrte und retten wollte. Das muss sein Weltbild erschüttert haben, oder?
Absolut. Mart will das erst nicht wahrhaben, verständlicherweise. Aber dann findet er Inanna. Und sie sieht tatsächlich exakt so aus wie die Ninhursag aus seiner allerersten Vision.
Wirklich? Okay.
Sie bestätigt Enkis Worte, gibt die Manipulation zu, aber, und das ist der entscheidende Punkt, der die ganze Geschichte nochmal dreht, sie wertet Marts Rolle nicht ab. Im Gegenteil.
Aha.
Sie nennt ihn einen Retter. Jemanden, der diesen von Enki gesponnenen Kreislauf der Täuschung durchbrochen hat. Einfach durch sein Handeln, durch seinen Willen.
Interessant. Ja, offen für Interpretationen.
Hm.
Matt befindet sich wieder im Abzu oder vielleicht an einem symbolischen Ort, der es repräsentiert. Die Quellen deuten Dilmun an, das sumerische Paradies, ein Ort des Friedens.
Dilmun.
Er sitzt da und spielt auf seiner Bülüdil, dieser besonderen Flöte. Und er wirkt verwandelt, befreit, im Frieden. Die äußere Mission, Inanna physisch aus Eridu herauszuholen, ist vielleicht nicht so eingetreten, wie er es sich vorgestellt hat, aber es scheint, als hätte er eine viel tiefere, innere, ja, spirituelle Befreiung errungen. Der Fokus hat sich verschoben.
Wenn wir jetzt also auf diese ganze Reise zurückblicken, die Matt durchmacht, dann ist das schon eine gewaltige Entwicklung. Angefangen bei den ganz konkreten physischen Fesseln der Sklaverei in Uruk.
Ja?
Dann die Auseinandersetzung mit den subtileren Fesseln, den gesellschaftlichen Zwängen durch die Mäß, den Hierarchien, den religiösen Dogmen und Manipulationen.
Genau diese Ebenen.
Bis hin zu dieser finalen Szene, die eine Art spirituelle Emanzipation andeutet. Die Geschichte nutzt Matts Perspektive, um uns diese grundlegenden Fragen zu stellen. Was ist denn nun wahre Freiheit? Ist es nur die Abwesenheit von äußeren Ketten?
Oder eben nicht nur.
Oder ist es eine innere Haltung, eine Bewusstheit? Und das ist vielleicht die provokanteste Frage, die mitschwingt. Wie sehr werden wir alle... damals in Uruk oder Eridu, aber auch heute in unserer Welt, von Systemen, von Glaubenssätzen, von verborgenen Agenten und vielleicht sogar Manipulationen geformt, ohne es immer zu merken.
Absolut. Mats Odyssee durch diese Welt voller Götterintrigen, politischer Machtspiele und gleichzeitig sehr menschlicher Überlebenskämpfe ist wirklich eine vielschichtige Erkundung von Freiheit, Glaube und Widerstand. Er startet als jemand, der vor allem äußere Freiheit sucht, weg vom Tempel, raus aus der Sklaverei. Aber er endet an einem Punkt, wo er eine tiefe innere Erkenntnis gewonnen hat. Eine Form von Freiheit, die vielleicht unabhängiger von den äußeren Umständen ist. Auch wenn diese Umstände, wer nun wirklich die Macht hat, was mit den Göttern ist, am Ende komplex und nicht vollständig aufgelöst wirken. Es geht vielleicht weniger um die Lösung aller äußeren Probleme als um Marts innere Transformation.
Diese Auszüge aus Mart Özgül İnsan lassen uns also mit einer Frage zurück, die wir direkt an dich weitergeben möchten. Wenn du auf dein eigenes Leben blickst, wie sehr werden deine Überzeugungen, deine Wünsche, deine Entscheidungen vielleicht von unsichtbaren Regeln, seien es gesellschaftliche Erwartungen, kulturelle Normen oder innere Glaubenssätze, geformt?
Eine gute Frage.
Gibt es vielleicht Mies in deinem Leben, die du gar nicht bewusst als solche erkennst? Und was würde wahre Freiheit dann für dich ganz persönlich bedeuten, wenn du darüber nachdenkst? Das ist vielleicht ein Gedanke, den du aus unserer heutigen Betrachtung mitnehmen kannst. Das war unsere heutige gemeinsame Erkundung der Welt von Matt. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.